SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Schon wieder fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Schon wieder sterben Menschen. Der tragische Vorfall ereignete sich gestern am Mittag in der Mannheimer Innenstadt. Zwei Tote sind zu beklagen. 11 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Was bisher bekannt ist, Reaktionen und Konsequenzen für den heutigen Fastnachtsdienstag, fassen wir jetzt im SWR aktuell Infodate am Morgen zusammen. Mein Name ist Andreas Bönisch. Wir haben Dienstag, den 4. März. Ihnen einen guten Morgen. Es herrscht große Trauer in Mannheim und die brachte gestern auch die Politikwelt zum Ausdruck. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einem Erklärungsversuch, was da gestern am Mittag in der Mannheimer Innenstadt passiert ist.
Manchmal ist es einfach nur tragisch und schlimm und es sind Einzeltäter, die teilweise aus finsteren Motiven handeln. Manche sind aber auch krank und verwirrt und das klären wir jeweils. Es wird auch diesmal geklärt und wir können an diesem Tag einfach nur traurig sein und Anteil nehmen an allen, die das wieder schwer getroffen hat. Wir werden alles tun, um rauszufinden, was die Gründe waren.
Und Landesinnenminister Thomas Strobel äußerte sich zum Hergang der schrecklichen Tat gestern in der Mannheimer Innenstadt.
Ein Auto ist natürlich eine leicht verfügbare Tatwaffe. Das reiht sich schon in eine Reihe von Straftaten ein, bei denen das Auto als Waffe missbraucht worden ist. Freilich muss man auch sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir können und wollen ja auch nicht unsere Innenstädte zu eingezäunten Festungen machen.
Die Behörden suchen jetzt nach den Gründen für die Todesfahrt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes. Eine politisch motivierte Tat schließen die Ermittler aus. Am Abend gaben sie weitere Details bekannt. Die Einzelheiten jetzt aus Mannheim von SWR-Reporter Wolfgang Kessel.
Es gibt laut Staatsanwaltschaft konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung des tatverdächtigen Mannes. Der 40-Jährige wohnt in Ludwigshafen. Die Stadt liegt Mannheim gegenüber auf der anderen Rheinseite. Der Mann war mit seinem Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit in eine Fußgängerzone in der Mannheimer Innenstadt gerast. Dort waren viele Menschen unterwegs, denn es gibt da seit einigen Tagen einen Fasnachtsmarkt mit Fritten und Bierbuden. Der Verdächtige sei ganz bewusst dort gefahren, um Menschen zu töten, so die Polizei. Die Todesopfer, eine 83 Jahre alte Frau und ein 54-jähriger Mann. Bei seiner Festnahme schoss sich der Mann laut Landeskriminalamt mit einer Schreckschusswaffe in den Mund. Er liegt nun im Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig. Er war in der Vergangenheit einige Male straffällig geworden, allerdings nur wegen kleinerer Delikte.
Als unmittelbare Konsequenz auf die Todesfahrt von Mannheim wird der große Fastnachtsumzug in Heidelberg heute nicht stattfinden. Auch andere Umzüge in der Rhein-Neckar-Region wurden abgesagt. SWR-Reporter Holger Neumann berichtet.
Das Heidelberger Karnevalkomitee und die Stadt hatten sich am Montagnachmittag zur Absage des großen Umzugs entschieden. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhard Würzner erklärte, die gesamte Region trauere gemeinsam. In einer solchen Situation sei es nicht richtig, ein fröhliches Fest zu feiern. Auch Schwetzingens Oberbürgermeister Matthias Stephan sieht die Absage als richtige Entscheidung. Sicherheit und Respekt vor den Opfern hätten Vorrang. Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just betonte, man könne jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Feiern passe nicht zur aktuellen Lage.
Die Tragödie in Mannheim, die Fahrt eines Autos durch die Innenstadt mit zwei Todesopfern. Wir informieren Sie auch online unter swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. Ins Ausland, und da ist die Meldung des Morgens, dass die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst einstellen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Als Quelle geben US-Fernsehsender Beamte aus dem Verteidigungsministerium in Washington an, die namentlich nicht genannt werden wollen. Das Weiße Haus teilte der deutschen Presseagentur mit, US-Präsident Donald Trump habe klargemacht, dass sein Fokus auf Frieden liege. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Den Berichten zufolge würden alle US-Militärgüter, die sich derzeit auf dem Luft- oder Seeweg in die Ukraine befinden oder in Transitbereichen in Polen auf den Weitertransport warten, bis auf Weiteres aufgehalten. Die Pause solle so lange dauern, bis Trump feststelle, dass die ukrainische Führung guten Willen zum Frieden zeige, so zitieren mehrere Sender ihre Quelle wörtlich. Den Berichten zufolge sei die Entscheidung über das Aussetzen der Hilfe nach dem offenen Streit zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Weißen Haus vom vergangenen Freitag gefallen. Trump drängt die Ukraine, einem schnellen Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen. Die Ukraine besteht jedoch auf militärische Sicherheitsgarantien für den Fall, dass Russland eine solche Abmachung erneut brechen sollte.
US-Präsident Trump stoppt also vorerst die Ukraine-Hilfe, doch das ist noch nicht alles. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und seinen Nachbarn Kanada und Mexiko hat an Schärfe zugenommen. Seit 6 Uhr unserer Zeit gelten weitreichende Zölle der Trump-Regierung auf Importe aus beiden Ländern. Die kanadische Regierung hatte kurz vor deren Inkrafttreten klargestellt, dass sie mit Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe reagiert. Aus dem ARD-Studio Kanada, Martin Ganselmeier.
Kanadas Außenministerin Melanie Joly sprach von einer existenziellen Bedrohung für ihr Land. Kanada sei jedoch vorbereitet, mit Gegenzöllen zu antworten, nach dem Prinzip Dollar für Dollar. In einem ersten Schritt werde Kanada Waren aus den USA in Höhe von 30 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen, darunter vor allem Produkte aus Trump-freundlichen US-Bundesstaaten wie Whisky aus Kentucky, Orangensaft aus Florida oder Motorräder aus Wisconsin. Insgesamt, so Joly, habe die kanadische Regierung Gegenzölle in einem Umfang von bis zu 155 Milliarden Dollar vorbereitet.
Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus bleibt besorgniserregend. Er hat erneut einen Rückfall erlitten. Nach Angaben des Vatikans litt er zweimal unter akuter Atemnot. Franziskus liegt seit mehr als 2 Wochen mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Aus Rom berichtet SWR-Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
Dies sei durch Schleim verursacht worden, der sich erheblich angesammelt hatte und dazu führte, dass sich die Bronchien verkrampften. Das Sekret sei abgesaugt worden. Später habe man wieder begonnen, Franziskus nicht invasiv mechanisch zu beatmen. Damit leidet der 88-jährige Papst immer wieder an großen Problemen beim Atmen. Zuletzt war dies am Freitag der Fall. Die Ärzte sind nach wie vor zurückhaltend, was den weiteren Verlauf betrifft. Am Wochenende hatte sich sein Zustand stabilisiert. Er bewegte sich mit Hilfe in einem kleinen Radius in dem extra eingerichteten Apartment im Krankenhaus.
Es wäre aktuell Infodate am Morgen, Dienstag früh. Und da war doch noch was. Ja, genau, die Bundestagswahl vor jetzt knapp 1,5 Wochen. Die ist gefühlt heute früh ziemlich weit weg. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD bislang ziemlich geräuschlos ablaufen. Gesprochen wurde gestern bis tief in die Nacht, heute soll es weitergehen. Über Inhalte haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Es soll aber um neue Sondervermögen gehen und auch darum, ob und wie die Schuldenbremse reformiert werden kann. Das hat Eva Ellermann zum Nachdenken angeregt. Wir haben ja Fasnacht, Karneval. Und was hat das mit der Schuldenbremse zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten Blick aber schon.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Hunderte Tonnen Kamelle sind am Rosenmontag schon unter die Närrinnen und Narren geworfen worden. Heute geht's weiter. Dazu Konfetti in Massen. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie jede Kamelle und jedes Konfetti einzeln zählen würden, dann kämen Sie immer noch nicht auf 900 Milliarden Stück. 900 Milliarden Euro. Das ist die Summe, mit der im Moment in Berlin jongliert wird. Experten schätzen, dass wir für die Bundeswehr und die Infrastruktur so viel Geld brauchen. Geld, von dem auch die Union nicht so richtig weiß, woher nehmen. Vor allem, wenn man bis zur Wahl gesagt hat, neue Schulden gibt's nicht. Friedrich Merz muss jetzt mit der SPD klären, wie das gehen soll. Ich stelle mir jedenfalls vor, dass Merz' Blick heute ein bisschen verträumt wird, wenn er die Kamelle werfenden Narren hoch oben auf den Wagen sieht. So viele Kamelle und erst das ganze Konfetti, unzählbar. Ach, wäre doch jede Kamelle ein Euro und jedes Konfetti auch. Da wäre sogar ein Sauerländer gerne mal Prinz Karneval.
Anmerkung von Eva Ellermann.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt uns viel Sonnenschein, nur ein paar Wolken oder Schleierwolken ziehen durch. Die Höchsttemperaturen zwischen 8 und 15 Grad.
SWR aktuell Service.
Wir alle bekommen am Tag vermutlich locker ein Dutzend E-Mails von Streaming-Services, von Online-Händlern, Newsletter und so weiter und so weiter. Beim Abarbeiten dieser Mailflut werden wir schon mal nachlässig und das ist dann das Schlupfloch für Betrugsmaschen. Die werden immer besser. Aktuell gibt es eine PayPal-Phishing-Masche, von der immer mehr Menschen berichten. Diesmal sind die E-Mails wirklich kaum vom Original zu unterscheiden, weil sie von einer vermeintlich echten PayPal-E-Mail-Adresse kommen. Wir haben Jenny Bein aus der SWR Wirtschaftsredaktion gefragt, wie genau funktioniert denn diese Betrugsmasche?
Es beginnt mit einer E-Mail, in der suggeriert wird, jemand hat das eigene PayPal-Konto gehackt, eine neue Adresse zugefügt und hat dann etwas gekauft und eben an diese neue Adresse schicken lassen. In den bisher bekannten Phishing-Mails war das immer ein Apple MacBook. Und in der Mail wird dann gefragt, ob das so okay ist und wenn nicht, soll man sich unter einer Telefonnummer beim Kundenservice melden. Und wenn man jetzt misstrauisch geworden ist und dort anruft, dann landet man direkt bei den Betrügern, die versuchen, im Telefonat dann tatsächlich Zugriff auf das PayPal-Konto zu bekommen. Denn bisher hatten sie ihn ja gar nicht. Das wurde nur in der E-Mail suggeriert. Und das Besondere an dieser Phishing-Mail ist, die Absender-Mail-Adresse lautet service@paypal.com. Ist also von einer echten PayPal-Mail-Adresse nicht zu unterscheiden.
Was sagen Verbraucherschutzverbände jetzt dazu?
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt, dass die Mails von dieser PayPal-Phishing-Masche tatsächlich sehr echt aussehen. Das liegt vor allem an neuen technischen Möglichkeiten, mit denen die Betrüger jetzt inzwischen ohne viel Computerkenntnisse ganze Webseiten oder auch echt aussehende Mail-Accounts erstellen können. Das heißt, die Tipps, die früher galten, zum Beispiel auf Rechtschreibfehler und Mail-Adressen zu achten, die funktionieren oft nicht mehr. Und deshalb sagt die Verbraucherzentrale, bei sowas nicht auf die Mail antworten, nicht auf Links klicken darin und auch keine Kontaktdaten aus der Mail nutzen, sondern über den normalen Weg im Account einloggen und dann von dort den Kundenservice kontaktieren und fragen, ob irgendwas nicht stimmt.
Und wie reagiert PayPal auf diese perfiden Phishing-Attacken?
Ich habe mit dem Pressesprecher von PayPal Deutschland telefoniert und er hat mir gesagt, dass die Firma sich offiziell nicht zu einzelnen Betrugsmaschen äußert. Es gibt nur ein grundsätzliches Statement zu Betrugsmaschen allgemein und da heißt es unter anderem, dass PayPal die Nutzer immer mit Vor- und Nachnamen in Mails anspricht und man darauf achten soll. Außerdem würde das Unternehmen nie per Mail nach persönlichen Daten oder Passwörtern fragen. Aber wie gesagt, das ist eben nur ein allgemeines Statement und geht in die Richtung von dem, was auch die Verbraucherschützer sagen. Ansonsten äußert sich PayPal nicht. Dazu.
Informationen von Jenny Bein aus unserer Wirtschaftsredaktion waren das zu einer neuen PayPal-Phishing-Masche, bei der E-Mails wirklich kaum vom Original zu unterscheiden sind, weil sie von einer vermeintlich echten PayPal-E-Mail-Adresse kommen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Kairo beraten heute arabische Staats- und Regierungschefs über die Zukunft des Gazastreifens. Der Plan für den Wiederaufbau ist nach Angaben des ägyptischen Außenministers fertig. Die arabischen Staaten müssten ihn jetzt nur noch annehmen. Moritz Behrendt.
Der Kernpunkt? Anders als beim Vorschlag von Donald Trump, der eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen vorsieht, sollen die Menschen während des Wiederaufbaus weiter in dem Palästinensergebiet wohnen können. Die Kosten für den Wiederaufbau werden auf mindestens 27 Milliarden US-Dollar geschätzt. Weniger klar scheinen die Vorstellungen zu sein, wie es politisch im Gazastreifen weitergehen könnte. Aus ägyptischen Regierungskreisen heißt es, dass für den Wiederaufbau eine unabhängige palästinensische Agentur geschaffen werden soll, die weder von der Hamas noch von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird.
Zum Gedenken an den verstorbenen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel können sich die Bürger in Speyer ab heute in ein Kondolenzbuch eintragen. Es liegt ab 9 Uhr im Eingang des historischen Rathauses aus. Der CDU-Politiker hatte seit 60 Jahren in Speyer gelebt und war Ehrenbürger der Stadt. Bernhard Vogel wurde 92 Jahre alt, er war 12 Jahre lang Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und 11 Jahre von Thüringen. In Berlin öffnet die internationale Tourismusbörse ITB heute für Fachbesucher. Die Hallen sind nach Angaben des Veranstalters ausgebucht. 5.800 Aussteller aus mehr als 170 Ländern sind auf der ITB dabei. Tamara Land.
Gastland ist in diesem Jahr Albanien. Das kleine Balkanland erlebte in den vergangenen Jahren einen Tourismusboom und wirbt auf der ITB mit seiner landschaftlichen Vielfalt und dem kulturellen Erbe. Parallel zur ITB findet auf dem Messegelände auch ein Fachkongress statt unter dem Motto »The Power of Transition Lives Here« – hier lebt die Kraft der Veränderung. Bei rund 200 Vorträgen, Präsentationen und Podiumsdiskussionen tauschen sich internationale Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Trends der Branche aus. Dazu zählt zum Beispiel die Frage, wie künstliche Intelligenz das Reisen verändert oder wie Tourismus klimafreundlicher werden kann.
Vor dem Amtsgericht Biberach geht heute die juristische Aufarbeitung rund um die Ausschreitungen beim politischen Aschermittwoch der Grünen 2024 weiter. Es wird gegen einen Mann verhandelt, der unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch angeklagt ist. Thomas Wagner.
Der 43 Jahre alte Mann aus dem Kreis Sigmaringen soll nach den Ermittlungen der Polizei bei den gewaltsamen Ausschreitungen am politischen Aschermittwoch vergangenes Jahr in Biberach mit einem Zollstock das Dienstauto von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir beworfen haben. Dabei ging eine Scheibe des Fahrzeuges zu Bruch. Gegen den 43-Jährigen hatte die Polizei unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs, der versuchten Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.
Bei der nordischen Ski-WM in Trondheim steht heute der Langlauf im Fokus. Männer und Frauen gehen über 10 Kilometer in der klassischen Technik an den Start. Favorit ist Norwegen. Thorsten vom Wege über die deutschen Starterinnen.
Die vier DSV-Läuferinnen, die den 10-Kilometer-Klassiker in Angriff nehmen werden, heißen Pia Fink, Katharine Sauerbrei, Viktoria Karl und Katharina Hennig. Sollte man sich merken, diese vier Namen gut möglich, nämlich, dass so auch das Staffelquartett in ein paar Tagen an den Start gehen wird. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Das Wetter ist nach wie vor jämmerlich. Das aber gilt für alle Starterinnen. Schade.
Im Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions League empfängt Borussia Dortmund am Abend den OSC Lille. Der Tabellenfünfte aus Frankreich hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale des Wettbewerbs erreicht. Daniela Müllenborn.
Zu Hause mit knapp 80.000 Fans im Rücken geht es für den BVB um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in Lille. Und in diesem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel spricht nicht nur die Kulisse für die Dortmunder, sondern die Mannschaft zeigt ansteigende Form, holt zuletzt erstmals in dieser Saison 2 Siege in Folge, kassierte in 4 von 6 Spielen unter dem neuen Trainer Niko Kovac kein Gegentor, steht also defensiv stabiler. Und Champions League ist auch irgendwie ihr Ding.
Das Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions League Borussia Dortmund gegen den OSC Lille hören Sie heute Abend live und in voller Länge hier in SWR aktuell ab 21 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.